Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Der Sudan ist das drittgrößte Land Afrikas und befindet sich gerade mitten in einem historischen Umbruch. 30 Jahre hat Omar al-Bashir das Land autoritär regiert, nun sitzt er in Haft, weil Hunderttausende monatelang auf die Straße gegangen sind. Es gibt jetzt eine Übergangsregierung aus Militärs und Zivilisten. Vielleicht ist das ein erster Schritt zur Demokratie, der sich dann auf den ganzen Kontinent auswirken könnte, zum Beispiel in Eritrea, Libyen, Äthiopien, so hofft es zumindest Exil-Sudanerin Manal Seifeldin.
So viele Länder, die Hoffnung haben, eine demokratische Veränderung im Sudan könnte diese Bevölkerung unterstützen. Und ich denke, so ein großes Land wie Sudan könnte tatsächlich als eine friedliche Veränderung in Afrika, große Veränderung einfach in diesem Kontinent herbeifügen.
Manal Seifeldin lebt seit 19 Jahren in Deutschland und was nun an Veränderungen im Sudan notwendig ist, auch damit sie vielleicht mal wieder zurückkehren kann, erzählt sie uns später hier in der Weltzeit. Immerhin, das mobile Internet funktioniert in ihrer Heimat seit dieser Woche wieder. Nach einem Monat offline hat ein Gericht im Sudan die Abschaltung aufgehoben. Der Militärrat hat also nicht mehr die alleinige Macht. Auch die Opposition sitzt in der Übergangsregierung. In 3 Jahren soll es Wahlen geben. Ein großer Erfolg für die Demonstranten, die seit Dezember auf die Straße gegangen sind. Anne Almerling hat sich unter sie gemischt.
Trommeln, Tänze, Freudentaumel. Mitten in der Nacht strömen tausende Sudanesen auf die Straße, feiern in der Hauptstadt Khartoum. Monatelang haben sie gegen das alte Regime protestiert, freie Wahlen und eine zivile Regierung gefordert. Am frühen Morgen des 5. Juli dann die lang ersehnte Nachricht. Das Militär und die Opposition haben sich auf eine Teilung der Macht geeinigt. Hanan Osman aus Khartoum ist erleichtert.
Wir danken Gott für diesen Sieg. 7 Monate lang haben die Menschen darauf gewartet. Wenn jetzt die Demonstranten aufeinandertreffen, sind die Gefühle unbeschreiblich. Einfach unbeschreiblich schön.
Ende Juni hatte die Opposition zu einem Massenprotest gegen die Herrschaft des Militärs aufgerufen. Hunderttausende Sudanesen waren auf die Straße gegangen, obwohl das Internet weitgehend abgeschaltet war. Kurz darauf setzten sich Vertreter der beiden Konfliktparteien wieder an einen Tisch. 2 Tage lang, hinter verschlossenen Türen, mit Vermittlern aus Sudans Nachbarland Äthiopien und der Afrikanischen Union. Das Ergebnis? Ein politischer Kompromiss, verkündet kurz nach Mitternacht von Schlichter Mohammed al-Hassan Lebat.
Die beiden Seiten haben sich darauf geeinigt, einen souveränen Rat zu bilden, den sich Militärs und Zivilisten für 3 Jahre oder etwas länger teilen.
Je 5 Vertreter der Streitkräfte und der Zivilgesellschaft sollen dazugehören, sowie ein Mitglied, das Zivilist ist, aber eine Vergangenheit in der Armee hat. Nach 3 Jahren unter wechselnder Führung soll es Wahlen geben. Omar al-Digaya von der Oppositionsbewegung sieht die Einigung als Chance.
Diese Übereinkunft ebnet den Weg für die Bildung einer Übergangsführung, die das Vakuum im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben füllt. Eine der Prioritäten ist es, Frieden zu stiften und herauszufinden, wer die Demonstranten getötet hat, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen.
Ein Massaker in der Hauptstadt Khartoum hatte einen Monat zuvor das Land erschüttert. Mehr als 120 Menschen waren nach Angaben von Ärzten getötet worden, als bewaffnete Kräfte des Militärrates am frühen Morgen des 3. Juni das Protestlager der Opposition in Khartoum stürmten. Männer, Frauen und Kinder, die am Sitzstreik teilnahmen, rannten um ihr Leben. Auch Amal. Amals Arme sind fest bandagiert. Die zierliche Frau kann ihre rechte Hand nur mit Mühe bewegen. In der linken fehlt ihr jedes Gefühl. Ob die Gitarrenlehrerin jemals wieder ihr Instrument spielen kann, ist ungewiss. Trotzdem empfängt die Mutter von 4 Kindern ihre Gäste mit einem Lachen. Amal erzählt, was am 3. Juni passiert ist. Sie war dabei, als der friedliche Protest tausender Sudanesen gegen das alte System in einem Blutbad endete.
Die Angriffe auf uns haben auf der Nilstraße begonnen. Die Jugendlichen sind auf die Brücke geflohen. Aber die Angreifer sind ihnen gefolgt. Ich wusste, dass etwas Schlimmes geschieht.
Amal hört Schüsse. Sie und andere Demonstranten vor dem Hauptquartier der Streitkräfte versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Bewaffnete Männer schlagen auf sie ein. Amal hält sich die Arme vor ihr Gesicht.
Als meine Arme gebrochen waren, begannen sie mir auf den Kopf zu schlagen. Ich bin zu Boden gefallen. Als ich auf dem Boden lag, kamen die Männer und traten mich. Sie beschimpften uns. Einer von ihnen fragte mich, was hast du? Ich sagte, meine Arme sind gebrochen. Und er erwiderte, deine Arme sind nicht gebrochen. Niemand hat sie dir gebrochen.
Nach stundenlangem Umherirren, erzählt Amal, findet sie den Weg in ein Krankenhaus. Aber sie wird nicht behandelt. Die Klinik ist voll von Menschen mit Schusswunden und lebensgefährlichen Verletzungen. Viele von ihnen sterben in dieser Nacht. Freiwillige Helfer schreiben Amals Namen auf, verschicken ihn über WhatsApp. Ein Nachbar liest die Nachricht, holt Amal ab und bringt sie nach Hause. Kurze Zeit später wird das Internet abgeschaltet. Wer genau die Proteste vor dem Militärhauptquartier in Khartoum niedergeschlagen hat, ist unklar. Viele Sudanesen machen die sogenannte schnelle Eingreiftruppe für die Gewalt verantwortlich. Unter dem alten System waren sie und andere Milizen stark geworden. Dem Anführer der schnellen Eingreiftruppe, Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, werden Gräueltaten vorgeworfen, vor allem während des Bürgerkriegs in der Region Darfur. Direkt nach der Einigung mit der Opposition gibt sich Hemeti gemäßigt.
Wir wollen allen politischen Kräften, bewaffneten Gruppen, allen Jugendlichen und Frauen, die sich am Wandel beteiligten, versichern, dass diese Vereinbarung umfassend ist und niemanden ausschließt. Und dass sie dem Ziel des sudanesischen Volkes und seiner Revolution gerecht wird.
Hemeti kommandiert tausende bewaffnete Kämpfer. Nach dem Sturz von Langzeitherrscher Omar al-Bashir im April hat er es bis an die Spitze des militärischen Übergangsrates geschafft, als Stellvertreter von Abdel Fattah al-Burhan. Dass Hemeti den Sudan in eine neue Zeit führen wird, glauben nur wenige. Einheiten seiner schnellen Eingreiftruppe haben an jeder großen Straßenecke in Khartoum Stellung bezogen. Hemeti untermauert seinen Machtanspruch mit öffentlichen Auftritten, inszeniert wie die eines Staatsoberhaupts. Mitte Juni, gerade einmal 2 Wochen nach der brutalen Niederschlagung der Proteste, lässt sich Hemeti in einem Konferenzzentrum in Khartoum feiern. Frauen aus der Umgebung halten Reden, winken mit Fähnchen, jubeln ihm zu.
Wir kommen hierher zu unseren Vertretern, Al-Burhan und Ahmed Hamdan Dagalo. Wir wollen ihnen sagen, wir unterstützen sie und stehen ihnen bei. Denn diese Leute bringen uns Sicherheit, die wichtigste Sache für unser Land. Für uns ist Sicherheit wichtiger als das Essen.
Nicht alle in dem Konferenzzentrum sind davon überzeugt. In den hinteren Reihen machen sich einige Frauen über die Lobeshymnen lustig, bezeichnen die Rednerin auf der Bühne als Lügnerin. Sie seien hier, weil sie Geld bräuchten, sagen sie, und deuten damit an, dass sie für ihr Kommen bezahlt werden. Ins Mikrofon wollen sie das allerdings nicht sagen. Dann ergreift Hemeti das Wort. Hemeti spricht von der Einheit des Sudan. Doch welche politischen Ziele der Milizenführer verfolgt, ist unklar. Viele Oppositionelle dagegen fordern einen Rechtsstaat und eine Neuordnung der Streitkräfte. Sie bezweifeln, dass das mit Hemeti möglich ist und fürchten, dass er seine wirtschaftlichen Pfründe sichern und deshalb das Land regieren will, wie sein Ziehvater Omar al-Bashir. Der hatte sich 1989 an die Macht geputscht und ein islamistisches System errichtet, unterstützt von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Nachbarland Ägypten. Abspaltungsbewegungen in der Provinz Darfur schlug al-Bashir gewaltsam nieder. Gegen ihn liegen Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs vor, wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Im eigenen Land wurde al-Bashir nach seinem Sturz inhaftiert und wegen Korruption angeklagt. Vetternwirtschaft ist im Sudan weit verbreitet. Auf der Liste von Transparency International rangiert der Sudan auf Platz 172 von 180 Ländern zwischen Guinea-Bissau und Nordkorea. Auch deshalb ist die Universitätsdozentin und Aktivistin Hadi Hassaballa monatelang gegen das alte Regime auf die Straße gegangen.
Die Korruption im Sudan hat unvorstellbare Ausmaße erreicht. Sie übertrifft jede Fantasie. Wir haben immer auf den Staatshaushalt geschaut, wie der Staat damit umging und wie verschwenderisch er das Geld für die Streitkräfte und die Sicherheitskräfte ausgegeben hat. Am wenigsten wird für Bildung und Gesundheit ausgegeben. Zwei Bereiche, die vernachlässigt werden. Das ist das, was bekannt ist. Aber was heimlich geklaut wurde, dürften Milliardenbeträge sein.
Während sich die politische Elite unter al-Bashir bereicherte, verarmte die Bevölkerung. Etwa die Hälfte der Sudanesen lebt unterhalb der Armutsgrenze, muss also mit weniger als 2 US-Dollar am Tag auskommen. Im Norden der Hauptstadt Khartoum, dort wo der Weiße und der Blaue Nil zusammenfließen, liegt die Insel Touti. Viele Bauern leben hier, bauen bei Temperaturen um die 40 Grad Mais, Mangos und Zitronen an. Magdi Omar Ali Magdi beginnt seine Arbeit bei Sonnenaufgang.
Mein Tag fängt an, wenn ich morgens um 4 Uhr hier ankomme. Ich melke die Kühe, schneide ihnen Klee ab, nehme die Milch und verkaufe sie.
10 Milchkühe besitzt er, dazu einige Schafe und Ziegen. Magdi arbeitet auf dem Feld, bis der Muezzin zum Abendgebet ruft, 14 Stunden täglich. So verdient er umgerechnet 150 US-Dollar im Monat. Mit dem Geld müssen er, seine Frau und die 5 gemeinsamen Kinder auskommen.
Die Korruption ist das größte Problem im Sudan. Wir wären viel weiter, wenn es keine Korruption gäbe. Der Sudan könnte der Nahrungskorb der ganzen Welt sein. Die Korruption und die Instabilität haben das Land zerstört. Wir sind reich an Vieh und an Goldminen. Und das Wasser ist bei uns so viel wert wie Erdöl. Was dieses Land kaputt macht, sind die schlechten Menschen.
Alles, was sich Magdi wünscht, ist, seine Familie zu ernähren. Wie so viele Sudanesen hofft auch der 48-Jährige, dass sich die Wirtschaft im Land unter einer zivilen Regierung verbessert. Doch die Herausforderungen sind gewaltig. Der Sudan hat 30 Jahre Diktatur hinter sich. Bewaffnete Milizen und islamistische Bewegungen, die sich die Macht mit al-Bashir geteilt haben, wollen ihren Einfluss sichern. Die Armut ist groß, die Wirtschaft sehr schwach und die Erwartungen der Menschen sind hoch. Mohammed Mahmoud aus Khartoum hat ein klares Ziel vor Augen.
Ich habe eine Botschaft an das Oppositionsbündnis und an den Militärrat. Wenn ihr vernünftig arbeitet, ist alles okay. Aber wenn nicht, schaut, was in den vergangenen 4 oder 5 Monaten passiert ist. Wir werden auf die Straßen gehen, das 4. und das 5. Mal, bis wir den Sudan bekommen, in dem wir leben wollen.
Das Militär, das jahrzehntelang den Sudan kontrollierte, hält die Fäden noch in der Hand. Die Generäle stehen unter Verdacht, ihre Macht sichern zu wollen, um ihre Privilegien nicht zu verlieren. Doch die Einigung zwischen Militär und Opposition, die politische Macht zu teilen, könnte ein erster Schritt sein in Richtung Demokratie.
So unsere Korrespondentin Anne Almeling mit ihren Eindrücken aus dem Sudan. Auch wieder dorthin reisen würde gerne Manal Seyfeldin. Sie konnte vor 19 Jahren nach einer Auslandsreise nicht wieder zurück, weil es für sie als Frau, die sich auch politisch engagiert, zu gefährlich wurde.
Fakt ist, dass die Diktatur war frauenfeindlich, war menschenfeindlich und ist immer noch. Wir haben es erlebt, dass Frauen in die Öffentlichkeit gepeitscht wurden, islamische Gesetze, die zur Verfolgung der Frau immer initiiert worden. Frauen durften nicht ohne Schleier, ohne den sogenannten Kopftuch zu Universitäten antreten. Frauen, die sich normal angekleidet haben, wurden verfolgt, bis hin, dass sie in die Öffentlichkeit gepatscht wurden. Das sind Bilder, die mich erschreckt haben. oder gegen die ich aufgetreten bin und immer noch.
Manal Safeldin lebt in Berlin, hat Wirtschaft studiert, arbeitet jetzt bei der Diakonie, hilft dort Geflüchteten und Migranten und engagiert sich hier mit anderen Exil-Sudanesen für einen Wandel im Sudan. Wie hier bei einer Demonstration in Berlin auf dem Pariser Platz. Morgen organisiert ihre Schwester übrigens eine größere Sudan-Konferenz in Berlin. Auch als Zeichen für die Menschen in der Heimat, zu denen Manal noch Verbindungen hat.
Ich habe noch Kontakt zu der Familie im Sudan. Ich habe noch Kontakt zu sehr vielen Aktivisten und aktiven Menschen im Sudan. Die Stimmung ist sehr bedrückend dort, wenn wir es sehen, dass ganz kleine Kinder sogar erschossen wurden, ganz junge Menschen und nicht mal die Möglichkeit haben oder die Familie haben nicht mal die Möglichkeit, diese Menschen beerdigen zu dürfen, dass das Regime sie einfach in den Nil schmeißt oder unter den Brücken herbeischafft. Und das sind Bilder, ich kann Ihnen auch die Bilder zeigen, die von Journalisten auch aufgenommen worden sind. Es sind sehr traurige Bilder, die jetzt die Menschen dort erleben. Aber die Kraft haben die Sudanesen in ihrer Glaube, dass es eine Änderung sein muss und eine friedliche Änderung, dass in all diese Monate, in 7 Monaten haben die Sudanesen nicht einmal jemanden erschossen. Sie haben nicht eine Waffe benutzt. Das ist das Gegenbild, was vielleicht zeigt, dass es trotz aller Tote, dass die Hoffnung immer noch existiert und dass die Sudanesen auf jeden Fall eine Veränderung wollen.
Im April, da kam dann die Nachricht, dass Machthaber Bashir entmachtet wurde. Was löste das bei Ihnen aus?
Ich beobachte die Situation seit sehr vielen Jahren und wie gesagt, seit 30 Jahren existierte Omar al-Bashir. Omar al-Bashir hat sehr viele Verbündete, unter anderem auch einige EU-Länder, die ihn unterstützt haben. Im Namen des Khartoum-Prozesses sehr viele Gelder in den Sudan reingepumpt haben. Das heißt, dieser Diktator eigentlich hat sehr viel Macht, hat sehr viel Geld. Die Abschaffung dieser Persönlichkeit von Omar al-Bashir hatte zu der Zeitpunkt im April natürlich sehr viel Hoffnung geweckt in den Sudanesen. Nur, wie ich Ihnen erzählt habe, die Sudanesen waren der Überzeugung, es geht nicht um nur Einzelpersonen, es geht um ein System, um ein komplettes System. Wäre es nicht abgeschafft, dann gibt es keine Demokratie und keine Veränderung. Deswegen haben wir tatsächlich nicht geglaubt, das ist eine tatsächliche Veränderung mit Abschaffung Omar al-Bashir existieren kann. Und ich hoffe, dass es die EU-Länder, die die Diktatur unterstützt haben, einfach daran glauben und eine Demokratie in den afrikanischen Kontinent unterstützen. Das fehlt eigentlich.
Von mehreren EU-Staaten sind mehrere 100 Millionen Euro an den Sudan, an Bashir, an den Diktator geflossen. Wie kam das bei Ihnen an, als diese Zahlung, als diese Unterstützung bekannt wurde vor einigen Jahren?
Wir beobachten seit 2014 diese Riesensummen, die nach Afrika transferiert werden, ohne Begründung. Ich lebe in Deutschland seit 4 Jahren und ich appelliere auch an die Steuerzahler, dass sie genau nachhaken und nachfragen, warum werden solche Gelder für solche Prozesse bezahlt werden, der sogenannte Khartoum-Prozess, um ausdrücklich zu sagen, die illegale Migration zu stoppen. Wenn wir davon ausgehen, dass es in eine Diktatur, der nach Den Haag geliefert werden muss und der von der EU unterstützt wird, da muss man sich fragen, wie kommt denn das? Wie passieren solche Entscheidungen oder wie existieren solche Entscheidungen in Europa, dass wir das Geld einfach an den Diktaturen offiziell abgeben? Die Menschen, die hier leben, haben Angst vor Migration, haben Angst vor Menschen, die von außerhalb kommen. Das ist das Bild, mit dem die EU wirbt, um solche Gelder in den Händen von Diktaturen einzuspielen. Das Bild ist falsch, das Bild ist nicht realistisch, weil diese Diktaturen haben das Geld nur für sich. Die Bevölkerung hat nichts davon. Das ist tatsächlich eine Fehlinvestition.
Sprechen wir über die aktuelle Entscheidung, die jetzt stattgefunden hat. Es soll eine Übergangsregierung geben im Sudan. Der Militärrat hat sich geeinigt mit der Protestbewegung. Vermuten Sie, das ist der Beginn einer Demokratie im Sudan oder denken Sie, der Militärrat versucht, sich hier Zeit zu erkaufen?
Ich wünsche mir, dass die Sudanesen noch die Kraft haben, diese Verhandlung so gut durchzuführen, dass sie Erfolg haben mit ihren Ideen und Vorhaben, dass es tatsächlich so eine friedliche Veränderung Richtung Demokratie gibt. Dennoch, es gibt kein Vertrauen an das Militärdiktatur. Wir haben keinerlei Glaube an den guten Willen des Militärdiktatur. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Militärdiktatur eine Überraschung vor uns hat, die wir nicht kennen. Und das hat es gegeben jetzt im April, wo wir es nicht erwartet haben. Und deswegen sind wir einfach wachsam und versuchen mit offenen Augen diese Verhandlungen durchzuführen und genau zu prüfen, ob das machbar ist. Was zu tun ist, ist wirklich sehr viel. Es gibt sehr viel zu tun im Sudan. Es müssen sehr viel juristisch geprüft werden, welche Gesetze verändert werden müssen, welche Apparate abgeschafft werden müssen. Das Militärdiktatur hat in den 30 Jahren Tausende von Apparate erschaffen, die zur Unterdrückung der Bevölkerung existieren. Wer diese Apparate sind, wissen wir tatsächlich nicht als Menschen, aber wir versuchen herauszufinden, wie kann man diese Apparate abschaffen.
So hat es mir Manal Saifeldin erzählt. Vor 19 Jahren ist sie aus dem Sudan nach Deutschland gekommen. Jetzt lebt sie in Berlin und arbeitet bei der Diakonie in der Hilfe für andere Menschen, die ihre Heimat verlassen haben. Wann sie mal wieder in den Sudan reisen kann, hängt jetzt maßgeblich von der Übergangsregierung aus Militärs und Zivilisten ab, die seit Juli für 3 Jahre bis zu den Wahlen arbeiten soll. Wir werden das beobachten hier in der Weltzeit. Ich hoffe, Sie sind auch dabei. Bis dahin, sagt André Zanto.